Zunächst ein herzliches Glück auf. Ich sehe ja viele ehemalige Kollegen, mit denen ich auf dem Schacht zusammenarbeiten durfte. Eins verwundert mich etwas, ihr seid alle älter geworden.
Stimmt, älter werden immer nur die anderen, ne?
Wir sind, wenn ich das erzählen darf, am 1. August 1946 noch vorheriger Flucht schon mal, wir haben ja in der Nähe von Breslau gewohnt, evakuiert worden. Wir sind in Viehwaggons nach Kleinwälder geschafft worden, wo eigentlich ein Auffanglager war, und von dort sind dann die Familien verteilt worden. Bei uns waren bei der ersten Flucht noch zwei Schwestern von meinem Großvater dabei. Eine ist auf der Flucht ins Leben gekommen, war der Tiefliegerangriff, es war eine furchtbare Zeit. Als 6-7-Jähriger kriegst du da schon vieles mit, wenn du in dieser Zeit eben Kind warst. Und Kleinwelker hat alles gehabt, was man sich an Krankheiten vorstellen kann. Wir wurden dann irgendwann, so genau weiß ich das auch nicht mehr, in die Nähe von Zöllitz in einem Zimmer mit 5 Personen verbracht. War ja noch eine alte Tante dabei, die ist dann verstorben. Und mein Vater war bei den Franzosen in Gefangenschaft. Und da ist zu seinem Onkel abgehauen, nach Speyer, da hat er gewohnt und hat ihm, der Onkel hat dann immer vor dem Kreuz rausgekriegt, wo er sei. Auf jeden Fall, mein Vater ist dann schwarz, damals war ja die Grenze offen rübergekommen und er hat sich in Meran auf der Arbeit angemeldet, Zwangsdienst verpflichtet, Zorbisgut. Meine Kindheit von 46, eigentlich bis 52, war nicht schön, denn überall, wo wir waren, ob das in der Schule war oder im Dorf, da hieß es dann, die Wäsche weg, die Schlesier können. Die Alten werden das vielleicht nachvollziehen können, aber es wird ja nicht mehr ausfallen. Als mein Vater hier 1952 im Juli in der Adolf-Hennig-Siedlung 105a eine Wohnung bekam, mit 5 Leuten waren wir ja dann, weil der Vater wieder da war, dann war das natürlich ein Himmelreich für uns von den Wohnverhältnissen her. Obwohl, und was noch viel schöner war, meine ich, die Oberschlema, das war ja damals das Radiobad Oberschlema dicht gemacht worden, aber die Oberschlema, also die hiesigen, haben von Fremden gelebt, von den Einkünften der Gäste im Bad. Und die Unhiesigen, die waren mir, da waren viele schlesische Angehörige aus Waldenburg da, und da waren wir also sofort hier angekommen. Sicherlich war das auch ein Grund dafür, dass ich mich schon als Jüngling, sage ich mal, sehr für diese Gemeinde interessiert hat und war dann, hat der Schlosser gelernt in Aue und dann wollte ich zur Bismut gehen, weil meine Kollegen, meine Mitlehrlinge, die in der BBA gearbeitet haben, das gab es damals schon, für Bergbauausrüstungen, die kriegten 400 Mark zur DDR, hieß es gleich damals, und ich in der vergessenen 213 Mark. Und der Doktorstift Eisermessen bin ich gegangen, habe mich angemeldet. 1957 war das dann. Und da wurde ich angenommen und dann sollte es in Montag losgehen. Und da hieß es, wir können die schnell einstellen, wir haben so und so viele Leute der NVA zu schicken. 56 wurde der NVA aufgemacht worden. Entweder die Gesellschaften der NVA oder müssen wir abhalten. Ja, so war das eben dann. Aber wir waren ja hörig. Da bin ich einfach zu meinem Vater gesagt, was soll ich nur machen, soll er geht einfach an, haben sie bitte keinen Platz. Aber wenn es ganz hart versteckt ist, dann da war ich 2 Jahre früher in Frankenberg. Und dann bin ich eingestiegen und habe von Anfang an Kälte gemacht. Ne? Also in Kühlanlagen. Wir haben die Dinger, ging ja nicht, bis auf die Zähne, die wir am besten importiert hatten, die DDR damals. Und dann haben wir natürlich auch unsere geistigen Fähigkeiten angestrengt und haben wirklich eine Kältetechnik hier in der Wismut organisiert, die nach meinem Verständnis, auch nach dem, was ich weiß, Beispiel geben war, wie überhaupt alles, was Wismut heißt, Beispiel geben war und möglicherweise auch noch ist. Ja, ich weiß, dass viele genauso denken wie ich, die hier sitzen. Ja, Und dann war ich ab 64 im Gemeinderat, ich war insgesamt 40 Jahre. Hat sich weiter erzählt?
Vielleicht ein bisschen straffer, ein kleines bisschen straffer. Ja, also genau, 64 sind Sie im Gemeinderat und 79 sind Sie dann Bürgermeister geworden.
Ja.
Und dann, vielleicht sagen Sie noch was über die Wendezeit. Das ist ja die...
Die Wendezeit in Schlema war eine Katastrophe. Wir hatten zur Wendezeit, kamen ja die Medien aus dem Westen und wir wurden zum Teil des Todes degradiert. Man brachte Krebs, kamen die Kinder von irgendwoher, stellte sie vor Berlin und andere Häuser im Hintergrund von Halden. Wir hatten ja Halden genug hier. Wir hatten ja 46 Tagesschächte. Wir hatten 50 Millionen Kubikmeter Haldenmaterial von 1000 Hektar, 1600 Hektar Gemarkungsfläche und 350 Hektar mit Halden und bergbaulichen Anlagen. Da ist gut belastet, wenn ich das mal so sagen darf. Ja, gut. Das wurde gelegentlich noch 300 Gründungsgründe zur politischen Wende. Das war also die Wende und dann hatte ich aufgrund der, es ging ja schön mit dem Gorbatschow los, dass dann die Russen die Rebellskriege waren mehr wollten. Und es war ja klar, dass der Bergbaubetrieb hier keine Zukunft hatte. Wir waren ja, wenn man die geothermische Tiefenstufe nimmt, bezogen auf die Wärme. Und wenn man die Bedingungen nimmt, wir hatten ja einen Energieverbrauch in dem, von 74 MW, damals, hat mir mal einer von der Hochschule erzählt, das war so viel, wie man selbst verbraucht hat. Das hatten wir als Energie in der Spitze, wenn das dann anfing, an die Grenzen zu gehen. Da musste man auch Fördermaschinen abschalten und Blindschächte durchmachen. Aber insgesamt möchte ich sagen, war die Wende natürlich auch von Angst geprägt, weil die Menschen natürlich den Arbeitsplatz verloren hatten oder im Verlieren waren. Auf der anderen Seite waren die Menschen von Angst geprägt, weil wir einmal alle sterben sollten, ne? Weil wir alle mit Radon verseucht waren, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, Teil des Todes. Und da haben die Öffentlich-Rechtlichen keine Ausnahme gemacht, die Öffentlich-Rechtlichen Sender. Das war also die Wendezeit. Und dann war es noch was, wenn du bei der Rüstung warst, warst du sowieso ein Verbrecher. Und weil du dann mir das Uran mit rausgeholt hast. Ne? Und wenn du noch einer Taschenlöster warst, dann ist es jeder was noch schlimmer. Ne? Also ich hatte da schon ein paar sehr harte Jahre, aber als ich mir zwischen den, es war ja 90 eine Wahl, da hatte ich bestimmt 97% aller Stimmen und dann war das die erste Gemeinderatswahl. Und das war ja nicht so, dass das Volk damals den Bürgermeister gewählt hat, sondern gewählt wurde der Bürgermeister von den gewählten Gemeinderäten. Ne? Da habe ich natürlich meine eine Freie Wähler gegründet. Da ist mein alter Lehrer Martin Ebert nach dem Westen gefahren. Ich sagte, guck mal noch, was es noch als Parteien gibt. Und da kam dann wieder, da gibt es Freie Wähler. Haben wir die Freie Wähler gegründet, da hatten wir 4 Stimmen. Ne? Und letzten Endes haben die sich mit 11-9 Stimmen zum Bürgermeister wiedergewählt. Ich war aber wirklich eine Seltenheit, ein Naturwunder bezogen auf diese Wiederwahl. Bei der PDS war ich der Verräter und die Schwarzen wollten sie natürlich von mir wissen, obwohl da einige von den Schwarzen, die damals noch was zu sagen hatten, am liebsten in die SED eingetreten wären in der DDR-Zeit. Da habe ich immer gesagt, bleib dabei, wir brauchen noch ein bisschen Ich kenne die dann. Also so war die Wendezeit. Und ich will vielleicht noch einmal sagen, dass bei allem, was wir in dem Nachhinein erreichen konnten, immer viel Glück dabei war. Und mein Glück war, dass ich aus der Wismut kam. Und die Generation von der Wismut, die Bundesregierung hat bestimmt viele Fehler, viele falsch gemacht. Hätte machen sie noch mehr falsch, aber das ist wieder eine andere Geschichte. Damals hat die Bundesrepublik, die Regierung beschlossen, dass diejenigen, die das ganze Elend angerichtet haben, beauftragt werden, es wieder anzurechnen. Und da waren die so motiviert, meine Kollegen. Und ich natürlich, ja, ich war 20 Jahre heutzutage. Wir waren so motiviert, das Beste wiederherzustellen, was nur möglich war. Und ich kann Ihnen sagen, ich bin, oder euch, was weiß ich, ich glaube, ich bin auch noch am Ende im Westen eingefahren, Westenberg, wo ich betroffen war, von allen technischen und auch anderen Dingen, die ich erleben durfte.
Können Sie noch sagen, wie viele Menschen weggegangen sind?
Naja.
Wie viele Leute Schlemer verloren hat?
Also, wir haben also in der Zeit ungefähr 1700, 1800 Menschen verloren. Ja, viele sind auch im Westen gegangen, in den Bergbau. Und wir hatten ja damals das Bergmannsbörserschwester. Ich habe gemerkt, wenn wir gleich Kobold werden, und das erzähle ich vielleicht noch. Unser Bergmannsbörserschwester, einen Teil BBA-Orchester betrieben, also Bergmann-Betrieben. Da geht ein vor der Dirigent. Und dann hat die gesagt, mit Bordmann nicht mehr, in Schlemer, der hat ja hier gesetzt. Und man kann ihn noch erinnern. So war der kleine Bürgermeister, keine Unterstützung. Dann kam sie und dann habe ich gesagt, jawohl, ich nehme euch wieder. Aber sofort nennt ihr euch Bergmanns Blasorchester Kobold Schlemer. Das war 91, ne? Ohne natürlich nicht an Kobold zu denken. Dann sind die nach Bonn gefahren, euer Klasseorchester nach Bonn gefahren. Und in das Ruhrgebiet gefahren, dann habe ich gesagt, ja, Hochstapler, die ist sehr helfen, nennt ihr euch Bergmannsbörserschwester Kobold. Also müssen sich öfter beschimpfen lassen. Ne? Ja, was wollte ich noch wissen von
Nee, ich wollte wissen, wie viele Leute weggegangen sind aus Bad Schlemer aus 1700. Also erstmal vielen Dank, Herr Barth. Ja, wir können ja nachher noch ergänzen. So, dann möchte ich kurz Herrn Richter vorstellen. Er wurde 1938 geboren in Westpreußen, also eine ganz vergleichbare Ausgangssituation. 1958 begann er mit seinem Studium der Geologie an der Universität Rostock und damit begann eine sehr bemerkenswerte Laufbahn oder Karriere, wie man neudeutsch sagen würde. Also vom Abteilungsleiter über den Posten des Betriebsleiters zum Direktor des VEB Geologische Forschung und Erkundung Freiberg wurde er 1984 zum Stellvertreter des Ministers für Geologie der DDR berufen und war damit der Chefgeologe der DDR. Das heißt, er kennt die DDR von unten wie seine Westentasche, vom Unterbau nicht ganz, aber ganz schön. Ganz schön doll, also es wird wahrscheinlich niemand geben, der sie besser kennt. Und er weiß auch, was diese Erkundungen die DDR gekostet haben. Dazu können Sie vielleicht dann noch mal was sagen. Oder umgekehrt, was heutige Investoren, was sie davon profitieren, dass die DDR den Bergbau so gut erkundet hat. Ja, unter der Motorregierung übernahm er dann 1989 die Leitung der SDAG Wismut vom Generaldirektor Horst Bellmann. Er war an allen Verhandlungen zur Abwicklung und Privatisierung 1991 beteiligt und leitete auch das Sanierungsprogramm. So, bitte, lieber Herr Richter, jetzt können Sie mal ein bisschen erzählen, in welcher Situation kam Sie hierher, was war die Situation der Wismut und wie war das mit der Treuhand?
Ja, so, bitteschön. Erstmal werdet euch wundern, wie ein Rostocker oder ein Schuriner dann hier nach Sachsen kommt. Also ich bin Geologe, habe auch in Freiberg studiert und promoviert. Aber die Wismut spielte bei mir hatte einen besonderen Ruf. Ich war 12-jähriger Junge in Schwerin und hatte gute Freunde und war bei denen eines Tages zu Hause. Und da kommt ein großer, kräftiger Mann mit Bart, mit einem Rucksack auf dem Rücken und haute auf den Tisch Würste und vor allem Würste, Speck, Brot, Schokolade und so weiter. Dinge, die ich zum Teil noch gar nicht gesehen hatte.
Ja,
und dann fragte ich, na Mensch, wo kommt denn dein Vater her? Ne? Und da hat er gesagt, ich komme aus Schlemer, ich arbeite bei der Wismut. Und seitdem war der Name Wismut für mich immer verbunden.
Mit
so schlecht kann es nicht sein, so will ich mal das ganz vorstellen. Ich habe mich dann sehr interessiert, da gab es früher also auch Bücher über die Entwicklung des Urans, Uranbergbau, heller als 1000 Sonnen, gibt's, weiß nicht, ob das der eine oder andere kennt. Ging um die Entwicklung der Uranindustrie in Kanada, sodass also der Uran dass Uranbergbau immer ein gewisses Thema war. Als ich dann in Freiberg war, der eine oder andere weiß das, es hat auch bei der Wissenschaft immer wieder mal Rationalisierung gegeben. Und da wurden immer wieder mal Leute frei und viele Leute haben wir in Freiberg aufgefangen. Es gibt eine ganze Reihe Geologen, die dann in Freiberg gearbeitet haben, vielleicht kennt der eine oder andere den noch. Und ihr hattet einen russischen Spezialisten hier, Netschajew, Fritz Netschajew, waren beides bekannte Polymetallleute, der hat dann auch bei uns gearbeitet. Sodass also die Verbindung, ich kannte Ewald Harlas, der den noch kennt, sehr gut schon seit langer Zeit, Kaufmann Harlas und vor allen Dingen natürlich Karl Feier. Also das war alles schon vor 1989. Ihr habt dann für uns, die Wismut-Leute haben dann für uns auch Bohrungen durchgeführt, begannen in Nochten. Die Suche damals in den 60er Jahren überall nach Uran führte auch in die Braunkohle. Ich habe viele Jahre in der Braunkohle gearbeitet und dann auch im Delitzscher Raum, aber ja auch Storkwitz, Delitzsch-Wermsdorf war ja die in den Niederlassungen. Und dann habt ihr für uns Bohrungen durchgeführt im Leipziger Raum. Sodass also der Kontakt zur Wismut immer sehr eng war. 1989, als es dann so ein bisschen wild wurde, der Vorsitzende des, oder der deutsche Vorsitzende des Vorstandes, das war ja Vorstand, war Horst Kaminski und der kriegte sofort die Hosen voll. Und dadurch, dass ich damals der verantwortliche Minister für Bergbau war, damit auch für die Wismut sowieso zuständig, war unbeschriebenes Blatt, bin ich dann zu euch gekommen. War erst stellvertretender Vorstandsvorsitzender und dann normalerweise wären die Russen dran gewesen, wieder einen Generaldirektor zu stellen in diesem Wechsel. Bellmann lief aus und dann kamen die Russen ihm zu mir und haben gesagt, Horst, kannst du das nicht machen? So bin ich dann hierher gekommen. Und ja, und habe dann im Grunde genommen die ganze Abwicklung der Wismut durchführen müssen. Das war eine sehr harte Sache. Wobei ich eins sagen muss, das ist manchmal nicht so ganz klar, aber viele von euch wissen das. Eine ganze Reihe von Bergbaubetrieben waren auch schon vor 1989 im Abfahrbetrieb. Da ging es vor allem Willi Aggers im Dresdner Raum. Auch die 371, wir waren bei über 1900 Meter, Conny hat schon gesagt, hier die hohen Temperaturen da unten, das war also sehr kompliziert. Oder auch in Tellerhäuser ging es zu Ende. Und ich glaube, wir Walde im Brandenburger Revier. Aber wir hatten für alle, für die abgehenden Bergleuten eine Alternative. Ihr könnt euch erinnern, in Willi Aggers sollte ein Mikroelektronikwerk gebaut werden und das war also auch schon angedacht. Und in Bärwalde sollte eine Fabrik für Molkereigerätschaften, irgendwie sowas gebaut werden. Und sodass also ein Großteil der Arbeitskräfte wieder aufgefangen worden wären. Ein anderer Teil wäre in die andere Industrie gegangen. Wir hatten immer auch Probleme natürlich in Altenberg, im Zinnbergbau, Jan Friedersdorf war nicht so gut, oder im Spatbergbau. Sodass also sagen wir mal, bis 89 ist doch mehr oder weniger Alternativen gab. Außerdem gab es auch schon 89 im Ministerratsbeschluss diese Abfindungsregelung. Ja, auch Kollegen, die praktisch schon vor 89 ausgeschieden sind, sind auch schon mit Abfindung natürlich nicht in den Größenordnung, wie es dann in der D-Mark war. Also das will ich nur mal dazu sagen. Das Hauptproblem war dann für uns, dass zwei Dinge 1989, 90. Also erstmal schon gesagt worden, die Russen es gab das Jungteam, das ja gesagt hat, die Russen gesagt haben, also wir nehmen euch so viel Uran ab, wie ihr uns wieder abnehmt an Brennstäben. Ihr wisst, wir haben damals Greifswald noch gehabt und der Bau war sehr weit fortgeschritten in Stendal, über 1000 MW. Und wenn also diese beiden Kraftwerke weitergelaufen wären, hätten wir auch weiter Uran gefördert. Weil im Grunde genommen dieser Zusammenhang da war, Uranförderung, Kraftwerks betreiben, und auch wieder Aufbereitung. Da hatten wir dann aber plötzlich zwei Probleme. Erstens mal wurden die Kraftwerke zugemacht, wobei Töpfer dachte mir damals, weißt du, wenn ich da nur ein paar neue Armaturen ran mache, dann läuft das Ding noch weiter. Wir waren vor ein paar Jahren mal in Greifswald, das ist heute noch top. Da hätte es nie ein Fukushima gegeben, weil das ist so toll konstruiert, dass das nicht passiert wäre. Also wie gesagt, aber das war ja nicht gewollt. Dafür hat man dann natürlich ein Steinkohlekraftwerk in Rostock gebaut. Ne? Ist ja auch nicht so ganz schlecht. Also ich muss ehrlich sagen, also das waren solche Dinge. Das war, also wir hatten dann die zwei Probleme. Wir mussten also den Uranbergbau abfahren. Die Alternativunterbringung der Bergleute war nicht mehr gegeben, war auch weggefallen. Und sodass also das ein Riesenproblem war. Ich muss dazu sagen, es wird ja immer wieder gesagt, um die 40.000, als ich hier anfing, war es etwa um die 40.000. Als ich weg war, war es 18.000 und ich war krank. Es waren viele Kumpels dann auch bei mir, weil da gab es so Stichtage. Und da ist es ja manchmal so, der 30. war der Tag, wo es klappte und der andere wurde. Und da waren eben mehrere Kumpels bei mir dann, und ja, was machen wir dann? Na, wir haben, ich glaube, ich habe immer einen Weg gefunden. Aber das war ein sehr, sehr harte Jahr, auch für mich persönlich, sage ich ganz offen. Und was soll ich noch sagen? Ich muss dazu sagen, für mich bleibt eigentlich das Positive. Wir haben hier mit einer unglaublichen Begeisterung und auch, ich glaube auch, Fachkunde das Abfahrprogramm gemacht. Herr Mann, Sie können das heute vielleicht ein kleines bisschen nachvollziehen. Das war ganz witzig, ich weiß nicht, ob der eine oder andere sich noch erinnern kann. Wir haben, also der Schnaps und diese Zuwendung wurden mit einem Mal, damals war das der Herr Pohl, ich weiß nicht, ob der eine oder andere noch konnte, Textilingenieur aus Forst, der war Wirtschaftsminister, der hat von einem Tag zum anderen angewiesen, es gibt keinen Schnaps mehr. Daraufhin gab es jetzt kleinen Streik, könnt ihr euch noch erinnern, in Ronneburg und da unten. Und auch das war für mich eine tolle Erfahrung. Damals gab es hier einen Gewerkschaftsfunktionär aus dem Saargebiet. Den war eigentlich sonst gar nicht so ganz verkehrt. Und ich war eigentlich auf dem Weg nach London, ich habe ja immer noch versucht zu kämpfen, dass die Wismut weitergeht, dass wir weiter fördern. Wir haben ausgerechnet, wenn wir ein Pfennig pro Tonne Erz bekommen hätten als Stützung, so wie den Steinkohlenpfennig, die haben es gekriegt. Wenn wir den ein Pfennig gehabt hätten, hätte das gereicht, um wirtschaftlich weiterzuarbeiten. Aber wie gesagt, dann haben wir Verhandlungen mit Koschenbach geführt, das waren die einzigen Franzosen. Und da war hier der Streik. Und da sage ich, da fahre ich jetzt nicht mehr, hat er gesagt, Horst, hier auch. Denn du fährst jetzt dahin, wir schicken den Tee runter und eine warme Decke. Das war für mich eine tolle Erfahrung, wie so ein Gewerkschaftsfunktionär aus dem Westen so seine Gruppe sieht. Ne? Lass sie streiken, schick den Tee und eine Decke. Wir haben uns doch die Hosen voll gemacht, wenn wir in der DDR mal irgendwo was waren. Ne? Also wie gesagt, das sind so kleine Erfahrungen. Ja.
Das Sanierungsprogramm, wie sah das denn aus?
Das Sanierungsprogramm. Wie sah das denn aus? Also es war so, ab 13. Juli 1990 wurden wir, nachdem Riesenkrawall war wegen des Schnapses, zum Mentor befohlen. Und der Produktor, da gibt es auch keine Diskussion, Schnaps ist Feierabend, aber wie geht es denn über der Wismut weiter? Ich weiß nicht, er hatte noch die Füße auf dem Tisch, das war ein Flirt. Und
Minister.
Ja, Entschuldigung,
das machen Sie nicht. Hat er nichts mit mir zu tun.
Sie sind ja auch nicht Herr Pohl.
Das war jetzt Herr Pohl.
Jedenfalls lange Rede. Dann hat er gesagt, nachdem er das abgeflaggt hatte, innerhalb so ein paar Worten, und ich dachte, pass auf, Richter, am 31. August legt ihr uns das Sanierungsprogramm, Abfahr- und Sanierungsprogramm der Wismut vor. 13. Juli, 31. August. Na gut, ich muss dazu sagen, ich hatte in der DDR-Zeit schon ein paar Mal Kombinate mitgegründet. Ich habe hier die Steinkohle mit zugemacht, Oelsnitz. Und wir wussten, wie wir sowas machen. Also wir haben dann alle Betriebsdirektoren zusammengeholt, von allen Betrieben, haben gesagt, pass auf, das Kommando macht mal. Und dann haben wir so praktisch von unten so Stein für Steinchen so aufgebaut. Der Gräber, den einen kennt ihn wahrscheinlich noch, hatte dann eine Arbeitsgruppe, wo er dann das zusammenfasste. Und dann haben wir das diskutiert mit den Kameraden in Bonn, das war der Herr Bröcking, damals noch der Herr Dr. Mager. Und dann haben wir es abgeklärt. 13 Millionen, Milliarden, 13 Milliarden. Und gab es natürlich noch ein paar Hinweise, aber ansonsten ist das Programm plus minus durchgefahren worden. Und ich glaube, wir fahren es heute ab. Ne?
Wir sind heute noch in dem Budget.
Ja.
Wir sind bei 6 Millionen, obwohl es viel länger gedauert hat und auch viel mehr.
Ja, aber wir,
das ist weltweit mit Sicherheit das einzige öffentlich bezahlte, geförderte, genehmigte Projekt, was 26 Jahre danach noch im Budget ist. Immer noch gar nicht. Die haben da vorne am Tisch, die das gemacht haben, und zwar in
6 Wochen. Ja. 13. Juli, 31. August. Aber das war für mich auch eine tolle Erfahrung, mit welcher Disziplin und mit welchem Engagement hier dran gearbeitet wurde. Das hat der Conny auch schon gesagt. Da haben eigentlich alle, mit unglaublichen Einsatzbereitschaft hier an dem Problemabfahren gearbeitet. Ich meine, das ist ja eine harte Sache gewesen. Ich sage 40.000, als ich anfing, 18.000, als ich wegging. Das war schon eine tolle Erfahrung. Tja.
Und Sie haben dann Chaos gegründet, das müssen Sie ja auch machen, das gehört ja nun auch noch dazu.
Das ist auch nicht so ganz so. Ich habe dann erst nach der ersten Firma hier in wo ist das noch? Na, hier auf dem ehemaligen Gelände vom geologischen Betrieb und vom EDZ, genau. Da habe ich erst eine Firma gegründet, habe auch viel für die Wismut gemacht, aber auch vor allen Dingen dann für Steinkohle. Ich habe also nochmal wieder an der Kernkiste angefangen, aber das hatte ich gelernt. Also ich konnte noch Kern, konnte das noch. Also was man mal richtig gelernt hat, das vergisst man ja auch nicht. Ne? Ja, und dann, ich war ja früher schon Betriebsdirektor beim VW Geologische Forschung und Erkundung, hieß der. Und der kam in Schleudern 1900, wann war's? Bernd, du warst ja mit dabei. 94, 95 kam der in Schleudern. Und da hatte der Betriebsratsvorsitzende gesagt, das ist der Einzige, der sich aus der Scheiße retten kann, ist der Richter. Und dann haben die mich überredet, nochmal wieder nach Freiburg zu gehen. Das habe ich dann auch gemacht. Und 2002 ist dann Holzmann in zur Welt gegangen. Und da habe ich dann den Laden gekauft. Viele Jahre lang, ich will nicht sagen trocken Brot, aber so ein Kredit abfeiern ist nicht so ganz einfach. Mhm. Aber jetzt läuft das Geschäft, wir sind jetzt gut 200 Leute mit 6 Teilbetrieben rund um den Bergbau weiterhin. Wir haben entwickelt den Flussbadbergbau in Niederschlag. Also mein Ziel ist es, wieder Bergbau nach Sachsen zu bringen, muss ich ganz sagen. Haben wir Niederschlag 2010 angefangen. Große Probleme, es gab keine Bergleute mehr, keine Erfahrung mehr. Jetzt läuft es. Zusammen mit der Nickelhütte in Aue. Und im Augenblick sind wir dabei in Köhler. Das ist ja auch eine alte Sache von uns, von der Wismut, ne? Den Bergbau auch wieder aufzumachen. Wir sind in der Zwischenzeit dabei, einen Wetterschacht aufzufahren. Zurzeit sind wir so 80 Meter etwa, sehr kompliziert. Der Ansatzpunkt liegt ein bisschen schlecht in so einer Dialogsbachstörung, wenn er noch ein bisschen kennt, die Ecke. Also ist aber wir haben in der Zwischenzeit das alte Kaum-Gebäude gekauft. Wir haben mit Weißflug Vereinbarungen getroffen über die Nutzung der Zinnkammern. Und ich denke, wir kriegen wieder Wissen, dass auch nicht, dass wir die Grundstücke kaufen, sodass also, wenn alles normal läuft, in Mittweiler haben wir eine Aufbereitung gebaut. Die ist zu 95% fertig, das heißt, die Chinesen haben sie gebaut. Die ist zu 95% fertig. Und wenn alles normal läuft, denke ich mir, dass wir so 2020 wieder erstmal vordergründig in den Wolframbereich rein, weil die Lage so ein bisschen kennen. Also wir haben einen ziemlich Wolfram kontrollierte Erzbereich und wir haben dann einen Zinn-Zink-Bereich. Wir fahren also erst in den Wolframbereich rein und dann in den Zinkbereich. Ich werde das sicherlich nicht mehr erleben, aber ich hoffe, ich erlebe es noch, wenn es erst auf. Das ist das Ziel. Wir haben jetzt, wer es in der Zeitung gelesen hat, noch gekauft, die Konzession erhalten für die Wiederauffahrung Kallenberg-Tiefenberg, also hier im Nordrand des Erzgebirges, die dort vorhandenen Nickel-Kobalt-Kupfer-Vorkommen.
Mal sehen. Und wie viele Arbeitsplätze werden da entstehen? Das ist ja die wichtigste Frage.
Naja, ich meine, früher wollten wir in Pöhler 4.000 haben, das wird es nicht mehr werden. Mhm. Aber ich denke, so 250, 300 werden es jetzt auch. Mhm. Und ja, das Entscheidende sind ja auch immer die drumherum. Früher haben wir ja bei den 4.000 war ja auch der Kindergarten dabei und die Küche und so weiter. Das ist ja heute alles nicht mehr so. Das sind ja alles Leute,
separiert,
die dazukommen. Mhm. Also ich denke mir schon, das wird für die Region nicht uninteressant sein, dass da eine ganze Menge neue Arbeitsplätze entstehen.
Gut.
Ich versuche auch immer wieder, dass wir, mich hat es mächtig geärgert, dass wir die Chinesen herholen mussten, um die Aufbereitung zu bauen. Aber es gibt wirklich in Europa und in Deutschland schon gar nicht keine Kapazität mehr, die sowas machen. Das ist eine ganz schlimme Geschichte. Hm. Und vielleicht entwickeln wir wieder was drauf. Das Team ist aber auch schon mal
so
gestellt.
So, also die Bergbautradition. Also die Bergbautradition wird nicht sterben in Sachsen. Das ist ja sehr schön. So, und nun komme ich zu Herrn T., Friedrich Wilhelm T., geboren 1943, keine Flüchtlingsgeschichte, sondern in Volkenroda, Einheimischer, das ist in Thüringen, richtig? Und dort begann er im Kalibergbau als Hauer mit vergleichsweise einem ganz bescheidenen Verdienst, vergleichsweise zur Wismut. 700 Mark hat er da verdient. Was die Wismut-Kumpels verdient haben, können wir ja, vielleicht kann ja danach noch mal jemand sagen.
20% mehr.
20% mehr? Ich dachte, das Doppelte.
Nee, nee.
Nein. Ja, erzähl es uns. Ich kenne das Doppelte. Na gut, stimmt. Schön. Haben wir wieder was aufgeklärt. So, anschließend studierte er in Eisleben Bergbau, Ingenieurwesen und Tiefbau. Gab viele Schulen oder Fachschulen in der DDR und Hochschulen, die sich mit dem Bergbau auch beschäftigten, was dazu führte, dass es sehr gut ausgebildete Bergbauleute gab, Bergmeister. Dann ging er zurück in Kalibergbau und arbeitete als Steiger und Technologe, bevor er 68 im Fernstudium, das ist auch so eine ganz typische DDR-Einrichtung gewesen, an der Bergbauakademie Freiberg Ökonomie für Bergbau studierte. Und dazu gehörten auch so interessante Fächer wie betriebswirtschaftliche Führung, marxistisch-leninistische Organisationswissenschaften, und damals war ja gerade das NÖS im Gange, ja, was also auch mit ausgebildet wurde. Am 01.01.1970 wurde er Referent bei Dr. Heinrich Taubert, dem Generaldirektor des Kalibergwerks in Sondershausen. 1976 wechselte er zur Wismut, denn er wollte wieder mehr wissenschaftlich-technisch arbeiten. So, und jetzt, lieber Herr T., sind Sie dran. Wie ist der Einstieg gewesen in der Wismut? Was war der Unterschied zum Kali-Bergbau? Wie war der Unterschied mit den Kumpels? Und was haben Sie erlebt?
Ja, danke schön. Also Geburtsjahresangabe stimmt bei mir, nicht in meinem Kontor. Ich habe keine Geschichten zu erzählen, wie der Zweite Weltkrieg war, dazu bin ich zu jung. Ich habe meinen Vater kennengelernt 1950. Also aus Buchenwald wieder entlassen wurde, nach einer fünfjährigen Internierung durch die Rote Armee. Das hat mich relativ geprägt, denn ohne Vater groß zu werden in den ersten Jahren ist sicherlich für viele nicht einfach. Wir waren keine Drückeberger, keine freundlichen Kinder. Wir haben damals das getan, was wir wollten. Wir waren vier Geschwister, aber viele von Ihnen kennen das sicherlich nachvollziehen, wie die Zeit damals gewesen ist. Zum Bergbau bin ich gegangen, weil das die einzige Chance war, um einen Lehrberuf zu tun. Ich war vom Bergbau nicht begeistert. Ich habe aber Wismut schon in jungen Jahren kennengelernt. Ich habe in Meuselwitz gewohnt, viele Jahre. Und in Meuselwitz war ja eine der Zuchtstätten, wo die Wismut ihre Leute holte, mit den grauen Cis-Bussen, die dort immer vorfuhren. Besonders spannend war es sonntags, wenn die Kumpel von der Nachtschicht nach Hause kamen. Dann gingen die nämlich alle zum Friseur und ließen sich den Kopf rasieren. Und wir jungen Stöpsel sind nach Kumpel gegangen, weil dort man eine Zigarette schnorren konnte von denen oder ähnliche Sachen. Das war mein erster Kontakt zur Wismut. unselbstverständlich, dass wir gesehen haben, damals kamen die in ihren schmutzigen Sachen nach Hause. Waschkaut und sowas gab es Ende der 50er Jahre noch nicht in dem ausgeprägten Maße, speziell nicht in der Ronneburger Region, wo dort noch vieles eben so ablief. So habe ich es erlebt. Jedenfalls, ich habe dann Hauer gelernt, habe als Hauer gearbeitet, bin dann zum Studium nach Eisleben und 1964 waren dann an Ingenieurschule in Eisleben die Sonderstudienklassen der Wismut, die Sonderstudienklassen des Ministeriums für Stadtsicherheit, die Sonderklassen der Nationalen Volksarmee, die ihr dreijähriges Studium in 2 Jahren beenden durften. Und da hat man dann mehr Kontakt, oder ich habe dann mehr Kontakt zu Wismut bekommen. Dort waren eine ganze Reihe staatsausgezeichneter Hauerbrigadiers, die dort ihr Studium betrieben. Die haben uns dann mit Wurstpaketen versorgt, die die mitbrachten oder ähnliches. Oder auch mal die berühmte Flasche Rums oder Schnaps, die dann beigebracht wurde. Das hat aber für mich keinen Ausschlag gegeben, sofort zur Wismut zu gehen, sondern ich war ja, wie das viele von Ihnen oder von euch auch noch wissen, vom Betrieb zum Studium delegiert, weil die Betriebe damals delegierten, mit der Verpflichtung, man kam zurück und man bekam pro Jahr mindestens 100 Mark als Studienunterstützungsgeld. Deswegen zurück zum Kalibergbau. Die Episode in der Kombinatsdirektion, die dauerte insgesamt von 1970 bis 1975 und wegen einer ganzen Reihe von Ungereimtheiten und auch weil mich wissenschaftlich-technische Arbeit mehr interessierte, als ständig in dem Produktionsrhythmus drin zu hängen, mit einer eigenen Familie, mit Bussen hin und her fahren, habe ich mich also entschlossen, mich bei der Wismut zu bewerben. Es war ja nicht so einfach. Ich habe im Sommer meine Bewerbungsunterlagen bei der Fahrt in Urlaub in Chemnitz im Briefkasten gesteckt, obwohl ich im Eichsfeld gewohnt habe, alleine schon aus Sorge, es könnte jemand beim Brief eröffnen mitkriegen, was ich da anfange und was ich da probiere, um den Arbeitsplatz zu wechseln. Das war aus meiner Sicht damals nicht ganz so einfach. Und im Herbst 1975 habe ich dann einen Brief gekriegt, ich soll mich vorstellen, und zwar in dem Betrieb der Weide. Der wurde damals aufgebaut, bekam den schönen Ehrennamen Jugendbergbauinstrieb Ernst Thälmann. Und als ich dort ankam, war eine große Staatsaktion im Gange, nämlich eine der Schachtanlagen wurde feierlich der Produktion übergeben. Ich habe da 5 Stunden lang gewartet, bis ich dran war. Und meine besondere Episode daraus ist, ich hatte, wie das damals üblich war, einen rund gestrickten Sakko an, so einen blauen, den alle damals so etwa gehabt haben.
Okay.
Und hatte den Schlips um, weil ich gedacht habe, ich muss mich vorstellen, wenn sie ordentlich aussehen. Und wie ich alleine auf die Wache zu marschiere, kommt da ein Polizist raus, die Betriebswache in Uniform, stellt sich vor, ich will eine Meldung machen, weil er sich eingebildet hat, ich bin einer von den Gästen, die zur Schacht eröffnet wollen. Ich hatte meine Mühe, den zu beruhigen, dass es so gar nicht war, wurde dann in die Kaderabteilung gesetzt und durfte dann eben warten, bis es soweit war. Aber ansonsten, ich habe dann als Technologe angefangen und Holzausbau, Stahlausbau war im Kalibergbau ganz selten dran. Ich selber habe Holzausbau im Kalibergbau gebaut. Der Schacht Folgenroder war weit über 1000 Meter tief in der Teufel. Und wir hatten durch irrsinnigen Gebirgsdruck und Sohlendruck mit der Firstsicherheit und mit der Sohlensicherheit zu kämpfen. Also wir haben dort zum Beispiel auch schon Holzkappenausbau und Türstockausbau eingebracht, aber nicht in dem riesigen Umfang. Aber das war kein Problem. Ich habe in meiner Studienzeit in Mansfeld gearbeitet, unter Tage, um mir Taschengeld zu verdienen während des Studiums und konnte also die Zusammenhänge begreifen, konnte sie nachvollziehen. Und mein Einstieg als Technologe war kein Problem. Für die Kollegen nicht, genauso wie für mich nicht. Einige von den Hauerbrigadiers, da appelliere ich mal an euch, als tägliche Kumpel unter Tage, haben natürlich versucht, mich auflaufen zu lassen. Und mal gucken, der junge Sprenger, der da kommt. Aber wir haben uns schnell verständigt bei einer Zigarette in der Ecke irgendwo, mal ein paar Worte miteinander geklärt. Dann ging das alles. Nach kurzer Zeit war ich dann schon Gruppenleiter Technik und nach 4 Jahren war ich dann Leiter der Abteilung Technik, Technologie. Das war die Arbeit die ich mir gewünscht habe, die ich dann machen könnte. Im ständigen Kontakt mit den Kollegen, mit den Harburg-Untertage, denn alles, was wir an Technologien entwickelt haben, wurde auch Untertage mit den Harburg gemeinsam bearbeitet und ausgeprobt, zusammen mit dem WTZ selbstverständlich. Aber solche Sachen wie Teilzonenbau mit Versatz und dann vor allem Teilversatz dort in dem Bereich, die sind in der Weise ausentwickelt, mit dem WTZ gemeinsam ausprobiert worden. Oder zum Beispiel der Steilkammerbau, den wir gemacht haben, oder ein kleiner Pfeilerbau in 70 bis 80 Grad steil stehenden Lagerstätten, alle solche Sachen haben wir dort erprobt, immer im gemeinsamen Kontakt mit den Brigaden, mit den Brigadiers. Das war eine sehr befruchtende Tätigkeit für mich. 1989 im Frühjahr wurde ich eines Tages nach Chemnitz gestellt. Da wurde mir erklärt, dass ich ab sofort Fachdirektor Technik in dem Betrieb bin, weil ja bis dahin gehende Fachdirektor Günter Pietsch Betriebsdirektor wurde. Und dann ging das nicht, wie das heute ist, dass man Riesenbewerbungen schrieb oder irgend sowas, sondern man hatte das vorher alles probiert, geprüft, gesondiert. Ich habe später meine Akte mal gelesen bei der Stellsicherheit und konnte da sehen, was da alles im Vorfeld rundum alles gelaufen war, um zu klären, ob ich überhaupt dazu politisch in der Lage bin, so eine wichtige Funktion auszuführen. Es hat offensichtlich funktioniert, das, was sie da zusammengetragen hätten, sodass ich nicht wieder borstig war. Aber kurze Zeit später, nämlich 2 Monate später, wurden wir beim 40. zusammengerufen. Da wurde uns erklärt, ab sofort gehört der Betrieb der Weide nicht mehr zur Wismut gehen, zur SDAG Wismut, sondern aus dem Betrieb der Weide wird ein Betrieb der Nahrungsgüterindustrie. Und in der Weide werden dann Maschinen gebaut, zum Beispiel für die Molkereiindustrie, wie Dr. Richter eben schon erwähnt hat, oder es werden Schokoladenüberziehmaschinen für die Keksfabriken gebaut und ähnliche Sachen. Wir bekamen parallel zu unserem Wismut-Ausweis einen Ausweis von dem Kombinat Nagema, Nahrungsgütermaschinenbau. Und von dem Tag an hieß ich dann nicht mehr Fachdirektor Technik, sondern Fachdirektor für Koordinierung. Und hatte die Aufgabe, mich darum zu bemühen, Baufeld freimachen für eine neue Fabrik im Umfeld unliebliche Betriebe wie Holzkohlenherstellung und ähnliches stillzulegen, weil die dann die Fortgebung beeinflusst hätten und. Jedenfalls, das ging bis zum November 89. Und im November 89 haben sich die Kumpel von der Weide alle insgesamt einen Termin erstritten, bei dem der Minister Kaminski, vorhin schon mal erwähnt, der die deutsche Seite der SGA gewiss mit immer in den Vorstand vertrat, nach der Weide kam. Und an dem Tag wurde beschlossen, die Zeit von der GEMA ist so gut wie vorbei für euch, ihr seid alle gut, funktioniert alles bestens, es geht so weiter. Ihr macht wieder Bergbau. Kurze Zeit später war es wieder ganz anders, denn vorher war festgelegt worden, die Gruppenfelder von der Weide, nämlich die gehen und Korbusen, die gehen zum Betrieb Beilsdorf, gehen nach Druck, gehen nach Beilsdorf, das Gruppenfeld der Weide, tiefe Sohlen und alles andere geht nach draußen. 700 Leute werden umgeschult, die werden alle Maschinenbauer. Und alle anderen sollen die anderen Betriebe übernehmen. Aber schon damals begann die Fluktuationsbewegung, denn so viele Leute, der Walde hatte damals 2800 Mann Personal, brauchte man überhaupt nicht mehr. Und die ersten Abwanderungsbewegungen begannen. Dann wurde eine Kooperation eingeleitet mit dem Dampfkesselbau in Gera. Und die begann dann schon bereits im Vorfeld eine Ausbildung zu allen möglichen, zu Schweißern und was weiß ich was. Jetzt kam die Wendezeit. Wir wurden auf einmal damit konfrontiert, dass nun gar nichts mehr geht. Kein Uranabbau mehr, weil das ja die anderen eigentlich machen sollten. Wir sollten nicht mehr so viel machen. Wir müssten also Arbeitsplätze beschaffen. Daraufhin war ich dann unterwegs in den Maschinenbaubetrieben der DDR, in Magdeburg, in Hildesheim, wo überall, um Arbeit zu beschaffen. Wir haben die Kalle ausgeräumt, wir haben die Hampelmänner alle runtergenommen, wir haben vorbereitet, um dort Drehmaschinen und Stoßmaschinen und Hobelmaschinen, was nicht alles aufzubauen, was man für die Fittingproduktion und sonstiges braucht. Und der Höhepunkt war, dann war ich Anfang 1990 in Moskau. Wie mir zugute war, könnt ihr euch vielleicht vorstellen. Ich sollte in Moskau in Diskussionen mit Maschinenbauern aus der Ukraine und woanders her klären, wie wir an die notwendig benötigten Maschinen rankamen für die neue Produktion. Ich habe mich eine Woche in Moskau aufgehalten, habe den obersten Sowjet kennengelernt. Ich habe den Genossen Tormischew im Ministerium vom mittleren Maschinenbau erlebt. Das mittlere Maschinenbauministerium war das Uranministerium der UdSSR. Punkt 13 Uhr musste ich am Eingang Nummer D stehen. Da ging die Türen auf, also waren keine Klinken. Dann durfte ich 5 Schritte rein, ging die Türen hinten wieder zu. Dann ging vorne die nächste Tür auf ohne Klinke. Dann kam ich da rein, in einen Besprechungsraum. Und dann kamen die Leute rein, die ich aus der Bistro-Zeit alle kannte, also schon kannte. Die haben mich dann begrüßt, oh, hervorragend. Friedrich, wie geht's dir, was machst du und so weiter. Wir haben nicht über Maschinen und überhaupt nichts geredet. Es wurde Kaffee getrunken, es wurde Schnaps angeboten. Und nach 2 Stunden bin ich aus dem Haus raus, eigentlich unverrichteter Dinge. Ich hatte nichts weiter in der Hand als ein Blatt Papier, auf dem zuletzt stand, dass durch die Umwandlung von sowjetischen Rüstungsbetrieben in Nahrungsgütermaschinenbaubetriebe eine Kooperation gefunden werden sollte, wo wir zusammenarbeiten würden. Und sie würden uns unterstützen beim Maschinenbeschaffen. Am nächsten Tag eine große Diskussion bei DIA, Deutscher In- und Außenhandel, über die Maschineneinkäufe. Wir haben die Listen aufgestellt, alles, was wir brauchten. Ich bin wieder nach Hause gefahren und 4 Wochen später war auch das alles beendet. War nicht mehr interessant, brauchte niemand mehr. Dann wurden die Betriebe bei Reit und Rosen zusammengelegt, so wie Reusch, Schmirschau und Tanzdorf zusammengelegt wurden. Und es blieben nur noch ganz wenige Leute übrig, die Gebirgsstörungen bergbautechnisch sicher noch herzurichten hatten, sodass also eine geringe Restproduktion anfiel. Aber alle anderen, die nicht gebraucht werden, wurden mehr, denen musste mitgeteilt werden, so geht es nicht weiter, ihr müsst aufhören. Und da hatte ich die große Freude, in Anführungsstrichen oder Ehre, mit 600 Leuten faktisch ein Entlassungsgespräch zu führen. Jedem Einzelnen zu erklären, mit seinem Schicksal, mit seiner Familie, dass er bei der Wissen nicht mehr gebraucht wird, dass er an die Arbeitsfördergesellschaft gehen soll in Ronneburg und soll dort versuchen, weiter Fuß zu fassen, was zu tun. So habe ich diese Zeit erlebt. Ich war dann über Tage zuständig für Dosen und Verwalter, habe über Tage Abrissarbeiten angefangen und getan, habe die Halde der Walde vom Werkgang zugelassen bekommen für Abbrucharbeiten zur Einlagerung von allem Möglichen. Und dann im Jahre 1991 rief mich Rudi Däniger an. Im Januar 1992 rief mich Rudi Däniger an. Der hat jetzt dann den Bereich Bergbausanierung in Händen gehabt. Das war dieses, das was Dr. Richter erklärte, die Wismut auseinandernehmen, aufteilen in unterschiedliche Bereiche und so weiter. Und hat sie mir gesagt, du hast die Möglichkeit, kannst nach Chemnitz kommen, kannst eine Abteilung übernehmen, du hast schon Sanierungskonzepte ausgearbeitet, das machst du jetzt für die Wismut komplett. War meine Gegenfrage, und wie viel Zeit habe ich mir das zu überlegen, hat er gesagt, 10 Minuten. Wenn du mich 10 Minuten nicht angerufen hast, ist die Sache erledigt für dich. Und da blieb nur eins übrig, meine Frau anrufen, sagen, pass auf, ab sofort fahre ich nach jeden Tag nach Chemnitz. Ich fahre früh um 6 weg und komme abends um 8 nach Hause. Hast du was dagegen einzuwenden? Das war der einzige Weg, um noch mal längere Zeit Geld zu verdienen. Und dann hat sie gedacht, du musst das eben machen, was soll ich denn dazu sagen? Und dann habe ich gesagt, ja, und so bin ich dann als Abteilungsleiter in Chemnitz gelandet und habe bis 2006 für die Wismut gearbeitet. So, vielleicht so ein Bogenabriss.
Ja, vielen Dank, Herr Thiep. So, ist natürlich ein unendlich weites Feld, ist ganz klar. Aber jetzt wollen wir erstmal die Staatsministerin hören. Bitte schön, Frau Köpping. Ja, bitte schön.
Ja, Glück auf. Sie werden sich jetzt wundern, dass ich als Staatsministerin mit Glück aufkomme, aber ich sage es gleich vorweg, ich bin Ehrenbergfrau. Auch wenn ich nicht aus dieser Region bin, sondern ich bin aus der Leipziger Region. Dort, wo wir also die Braunkohletagebauer hatten, im Süden von Leipzig, 13 verschiedene Tagebauer, die dann später natürlich saniert worden sind. Warum kommt eine Staatsministerin, die Integration und Gleichstellung macht, hierher und bespricht mit Ihnen diese Themen? Oder Sie kommen hierher und finden mich hier vor? Das ist ganz einfach. Als ich das Thema im Jahr 2014 als Staatsministerin übernommen habe, Gleichstellung und Integration, habe ich mir so ein bisschen überlegt, was man also machen könnte. Und Integration, das spielt ehrlich gesagt in Sachsen eher keine Rolle. Gleichstellung, naja, Frau und Mann, da gibt es immer noch Unterschiede. Aber da wirst du dir deine Betätigung suchen. 13. November bin ich als Staatsministerin berufen worden und eine Woche später war in Dresden Pegida-Straße. Ich mache das vom Abriss her, weil es gut zueinander passt. Und im Jahr 2015, das wissen Sie alle noch, hatten wir auch in Sachsen eine größere Anzahl an geflüchteten Menschen, die nach Sachsen gekommen sind, sodass das Thema Integration eine ganz andere Rolle gespielt hat, als ich mir das vielleicht bei der Übernahme dieser Funktion vorgestellt habe. Wie komme ich jetzt als Staatsminister für Integration und Gleichstellung auf Ihr Thema? Also ich habe sehr viel in dieser Zeit über Integrationsmaßnahmen gesprochen, habe den Menschen erklärt, wie das ist mit den geflüchteten Menschen und. Und da kam mir immer wieder entgegen, Sie, Frau Köpping, mit Ihren geflüchteten Menschen, Sie mit Ihren Flüchtlingen, kümmern Sie und integrieren Sie erstmal uns. Das war das, was mir aus dem Publikum entgegengeschlagen ist. Und da spürte ich, dass da was war, was die Menschen unheimlich bewegt. Und deswegen habe ich im Jahr 2015, im Oktober, in Leipzig zum Reformationstag eine Rede gehalten aus der Zeit, die ich natürlich auch sehr gut kenne. Denn unser lieber Bürgermeister ist nicht der Einzige, der die Wende überlebt hat, ich auch. Ich war nämlich auch Bürgermeisterin, und zwar genau im Wendejahr 1989 bis 90, natürlich damals noch als junger Hüpfer. Hab dann 4 Jahre lang gesagt, nie wieder Politik, ich bin wirklich nicht mehr angetreten. Und dann kam meine Gemeinde und sagte, nee, du musst das wieder machen, du hast das doch gut gemacht. Und dann habe ich mich 94 dann demokratisch auch als Bürgermeisterin in Großbösner wählen lassen. Gleichzeitig war ich dann ab dem Jahr 2001 Landrätin in der Region Leipziger Land, also genau in der Bergbauregion. Da gab es auch ein Ereignis in dieser Zeit, was mich unheimlich umgetrieben hat. Wir haben im Jahr, ich glaube 96, 98 ist es gewesen, im Stirntaler Tagebau, Sie werden es vielleicht kennen.
Herr Kunde.
Ja, da haben wir dort quasi mit der Landesregierung und mit dem Regierungspräsidium, so hießen sie damals, ein großes Fest gefeiert, nämlich, dass wir nun die gestündete Landschaft, die Bergbaulandschaft umgestalten wollen in eine wunderschöne Seenlandschaft. Und vorne standen alle die Politiker, so wie ich jetzt manchmal vorne stehe, und ich stand bei den Kumpels. Das waren über 1000 Leute, die gekommen waren, und an diesem Tag sollte die letzte Bergbauer Förderbrücke in dieser Region gesprengt werden. Und vorne feierte man das, jetzt geht's los, jetzt der Aufbruch und diese zerstörte Landschaft und hinter mir standen die Kumpels und haben gesagt, an diesem Ding, an dieser Brücke kenne ich jede Schraube. Das ist mein Lebenswerk, gerade in die Luft jagen. Viele von denen, das wissen Sie im Leipziger Raum alleine, sind über 100.000 Menschen arbeitslos geworden. Und das war so ein bleibendes Erlebnis, das man auf der einen Seite natürlich gefeiert hat und das Neue und den Aufbruch erlebt hat, dass aber auf der anderen Seite ganz viele von diesem Neuen, von diesem Aufbruch ausgeschlossen waren, weil sie eben arbeitslos geworden sind. Viele Bergleute haben es versucht in der Versicherung oder Ähnliches, um mal so Beispiele zu nennen. Und die habe ich alle wieder getroffen und auch in der Zeit der Flüchtlingskrise wieder getroffen. Und deswegen habe ich gemerkt, dass es unheimlich wichtig ist, über die letzten 27, 28 Jahre zu reden. Und vor allen Dingen, was ganz wichtig ist, dass wir die Zeit, die nach der Wende passiert ist, dass die Zeit den Menschen anerkannt wird. Ich erlebe immer wieder, gerade auch wenn es um die große Politik geht, da bin ich jetzt schon bei der großen Politik, dass man sehr schnell abschlägt oder abtut, was da im Osten gewesen ist, mein Gott, die haben doch genug Geld gekriegt. Was wollen die denn eigentlich noch? Und wir erleben jetzt eine Zeit, wo viele, die sich durchgekämpft haben, auch die letzten 28 Jahre ihren Rentenbescheid in der Hand halten und auf der Rente einfach sehen, das, was sie wert sind, nämlich nicht viel. Und das verärgert die Leute und das macht die Menschen wütend. Und darum habe ich gesagt, wir müssen uns diesem Thema anfassen und habe mein Thema der Integration und der Gleichstellung viel weiter gefasst, als es vielleicht ursprünglich in Dresden mal angedacht war. Und deswegen machen wir diese Veranstaltungen, egal wo ich bin. Wir waren die jüngste Zwickau gewesen. Also egal wo ich bin, und das ist so wahnsinnig spannend, wenn Sie Ihre Geschichten, das ist nicht nur als Geschichte gedacht, sondern Ihre Erlebnisse schildern, dass man die einfach nochmal aufarbeitet und wertschätzt. Und dann gab es neulich so einen Bericht, wo es hieß, Köpping fährt in den Westen. Na klar war ich auch in den letzten 28 Jahren im Westen. Aber ich habe im Westen einfach mal von den Befindlichkeiten, die wir hier in Ostdeutschland haben, berichtet und erzählt. Und viele der westdeutschen Menschen kennen das nicht. Und deswegen glaube ich, ist es so wichtig, dass wir mit unseren Biografien, mit dem, was wir die letzten Jahre und durchaus auch erfolgreich, Sie haben ja Ihre Biografie auch erzählt, Herr Dr. Richter, dass wir dieses auch den Menschen draußen erzählen. Weil für mich ist ganz wichtig, dass wir uns gegenseitig anerkennen, dass wir das anerkennen, was die Menschen geleistet haben in den letzten Jahren. Und dass wir die Biografien anerkennen, die die Menschen mit sich gebracht haben. Und dass wir vielleicht auch im Ergebnis zu diesen Dingen zu politischen Schlussfolgerungen kommen. Also in meiner Region, da ist ja die LMBV maßgeblich tätig, sie hat es wunderbar beschrieben, rein aus dem Bergbau, raus aus dem Bergbau. Und bei uns war es genauso. Die bergbauverarbeitende Industrie, die es ja bei uns auch gegeben hat, die haben zum Beispiel in ihrem SV-Ausweis, obwohl da Bergmann drinsteht, die Anerkennung nicht gekriegt. Und dass die natürlich total zufrieden sind, das können Sie sich vorstellen. Ich meine natürlich nicht zufrieden sein. Also insofern sind solche Dinge, dass sie angesprochen werden, dass sie öffentlich gemacht werden, dass man über diese Zeit redet, vielleicht auch über Fehler redet, vielleicht auch über das, was gut gelaufen ist, redet, halte ich für eine ganz wichtige Geschichte. Und deswegen bin ich heute hier und will auch kein langes Referat halten, weil ich Ihnen zuhören möchte. Natürlich, wenn Sie Fragen an mich haben, auch Fragen an mich beantworten möchte und freue mich, dass ich hier heute da sein darf. Glück auf!